Brandenburg-Land.
Zwischen Landflucht und Landlust.
Gespräche mit inspirierenden Menschen, die das Land bewegen.
Ein Podcast mit Kerstin Dorscht
und Wolfram Scheller.
Produziert von Theaterland.
Heute treffen wir Katrin Winkler, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland. Wir möchten mit Ihnen über den Wandel in der Lausitz reden, aber auch darüber, wie Sie mit Ihrer Tätigkeit diesen Wandel gestalten. Wir reden von einer Region, die sowohl auf brandenburgischer als auch sächsischer Seite vom Tagebau geprägt ist. Erstmal danke, dass Sie uns dieses Gespräch ermöglichen und vor allem auch so kurzfristig.
Ja, auch von meiner Seite danke.
Erklären Sie uns doch zuerst einmal, was das Lausitzer Seenland eigentlich ist.
Also das Lausitzer Seenland ist eine Region, die jahrzehntelang vom Bergbau geprägt war. Das heißt, im Grunde genommen kann man sich vorstellen, dass hier kein Sandkorn mehr auf dem anderen ist. Also es wurde im Grunde genommen die gesamte Landschaft umgegraben. Jahrzehntelang wurde nach der Kohle gesucht, gegraben. Und jetzt ist es natürlich so, dass mit dem Stilllegen der einzelnen Tagebaue es dahin geht, dass sich eine neue Landschaft ansiedelt, dass wir Zwischenlandschaften momentan haben. Und dass zukünftig hier die größte Landschaftsbaustelle Europas entstehen wird. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin. Wir sind sozusagen in einer Zeit, die einmalig ist und die es so nie wieder geben wird.
Können Sie es kurz geografisch für unsere Hörer vielleicht nochmal?
Also geografisch kann man sagen, man befindet sich ungefähr 100 Kilometer südlich von Berlin und 50 Kilometer von Dresden entfernt. Also hat auf der einen Seite die polnische Grenze und wird sozusagen eingepackt von den beiden großen Metropolen Dresden und Berlin und befindet sich südlich vom Spreewald.
Und ist es die größte, also in Europa die größte?
Es wird in Europa die größte künstliche Landschaft werden, die man einmal geschaffen hat. Also wir werden über 20 Seen haben, die hier entstehen. Kann man sich gar nicht vorstellen, nee. Das waren alles mal Tagebaugruben, die ganz langsam jetzt geflutet werden. Und die müssen natürlich dann einzeln angepackt werden. Da muss die Wasserqualität hergestellt werden, damit die dann auch touristisch alle genutzt werden können.
Wahnsinn. Wie viele Seen gibt's jetzt?
Wir haben schon die 20 Seen, nur dass die einzelnen Seen noch nicht vollständig geflutet sind. Ich sag's immer, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Trichter. Und dann sieht man ja, wenn man unten wird es dann sozusagen ganz schnell Wasser drin sein, aber bis man sozusagen das Ende erreicht hat, bis man wirklich die Uferhöhe hat, bis man die 98 oder 100 Meter, die man erreichen muss, bis man da gelandet ist, dauert es halt einfach noch ein paar Jahre. Und wir haben natürlich die Herausforderung, dass das Wasser, was wir bekommen für die einzelnen Seen, dass das per se natürlich noch nicht die Qualität hat und natürlich noch entsprechend aufgearbeitet werden muss. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, dass man vom Wasser her drei Varianten hat, wo man das Wasser herbekommt. Das ist natürlich einmal das Regenwasser, was natürlicherweise kommt, aber in den letzten Jahren natürlich wesentlich weniger war. Dann haben wir das Grundwasser, was so ganz langsam wieder steigt. Also man hat, um an die Kohle zu kommen, natürlich die gesamte Region, der das Wasser entzogen hat, das Wasser weggepumpt über gigantische Pumpanlagen. Und dann lässt man jetzt so langsam die Pumpen auslaufen, stellt die ab und dann kommt das Grundwasser natürlich ganz langsam wieder nach oben. Und das dritte Wasser, was wir bekommen, ist das Wasser aus den Flüssen, das heißt aus der Spree, die natürlich auch den Spreewald beziehungsweise Berlin versorgt, aus der Elster, aus der Neiße. Also mit den dreien zusammen versuchen wir, die Seen zu fluten und dann diese Wasserlandschaft zu schaffen.
Kommt es dann nicht zu Wasserknappheit? Also jetzt gerade auch angesichts der...
Die Wasserknappheit ist eins unserer größten Probleme. Wir haben in den letzten Jahren natürlich sehr wenig Wasser gehabt. Das heißt, wir wollten viel, viel weiter sein mit der Flutung. Das Thema Wasser wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Deswegen überlegt man auch, wenn man jetzt die Tagebaue stilllegt, ob man Wasser von der Elbe noch mitholt, das ist ganz groß in der Diskussion. Und wir haben natürlich immer noch die Herausforderung, wenn man sich das vorstellt, dass das Wasser, das Grundwasser, was steigt, geht durch eine Bodenschicht hindurch, die nicht mehr so ist, wie sie vorher war. Das heißt, die Sandschichten, die Lehmschichten sind als solches ja nicht mehr vorhanden. In dem Moment steigt jetzt das Wasser auf und es ist sehr sauer. Also man kann sich das vorstellen, ich habe da einen pH-Wert von 2 bis 3%. Das heißt, es ist extrem sauer. Das ist per se nicht zum Baden geeignet. Das wird jetzt aufbearbeitet und so ganz langsam wird es seiner natürlichen Nutzung wieder zugeführt. Und das kann natürlich dann schon ein paar Jahre dauern, bis ein jeweiliger See dann die Qualität erreicht hat. Deswegen haben wir teilweise die Seen schon vorhanden, aber die sind noch nicht zur Nutzung freigegeben.
Also sind sie jetzt quasi eher, ich sage jetzt mal pauschal, umweltschädlich?
Kann man das so sagen? Naja, die spannende Frage, ist es schädlich oder machen wir daraus eine Kur? Nein, es ist einfach so, es ist jetzt nicht schädlich für den Menschen, aber es ist unangenehm auf der Haut. Also wenn man so einen sauren pH-Wert hat, dann hat es so ein leichtes kribbelndes Gefühl. Und von der Warte her empfehlen wir es einfach nicht zum Baden. Und wir sagen ganz klar, wir haben eine ganze Menge an Seen, die zum Baden, zum Wassersport geeignet sind. Wir sind bei 13 Seen in Summe schon, wo es funktioniert. Aber für die über 20 ist es natürlich noch nicht geeignet. Warum sagen wir über 20? Man kann es einfach gar nicht zählen, weil es ganz viele kleinere Seen noch mitgibt. Und wir haben uns einfach nur die großen vorgenommen und haben gesagt, also über 20 große werden es sein. Und das Interessante ist, dass von diesen 20 Seen werden einmal 10 Seen miteinander verbunden sein. Da baut man jetzt Kanäle und dann steigt das Wasser so ganz langsam an und verbindet sozusagen die Seen miteinander.
Gigantisch, also wirklich, man hatte ja überhaupt gar keine Vorstellung. Also ich habe, und jetzt, während Sie das irgendwie so erklären, habe ich irgendwie gedacht, mein Gott, alle paar Jahre muss ja vermutlich die gesamte Region neu kartografiert werden dann noch, ne? Also wo man so sagt, permanent.
Also wir kaufen jedes Jahr unsere Karten ein, weil es jedes Jahr eine Veränderung gibt. Also das ist natürlich für den Touristiker, es ist das Spannendste, was es gibt. Wir haben jedes Jahr eine neue Botschaft. Also ich kann sagen, nächstes Jahr kommt der nächste See dazu, die Seen werden miteinander verbunden. Also wir haben immer einen Neuigkeitswert, also wir haben immer wieder eine Botschaft.
Stimmt, weil ich hatte so gedacht, eigentlich vermarkten sie ja sowas Unfertiges.
Und das ist das Spannendste.
Ja, aber es kommt dann ja immer auch was dazu. Es ist nicht einfach unfertig und man muss sozusagen irgendwas behaupten, sondern...
Ich finde es viel interessanter, dass die Gäste ja kommen und sagen, was habt ihr dieses Jahr Neues? Und interessanterweise geht das schon so ein bisschen in Richtung Wetteifern, dass die Gäste dann immer sagen, na, habt ihr euch den Kanal schon angeguckt oder jenes? Also die wissen teilweise wirklich sehr, sehr gut Bescheid. Und dann merkt man das beim Messen, dass die dann wirklich sagen, da bin ich letztes Jahr lang gefahren, da habt ihr gesagt, der soll fertig sein, der Kanal. Wie weit seid ihr denn? Ne? Also das ist schon, das merken wir schon sehr bewusst. Und im Marketing stellen wir auch diesen Landschaftswandel als unseren USP vor, also als das Besondere des Lausitzer Seenlandes. Im Marketing stehen nicht die 20 Seen im Vordergrund, sondern dieser Landschaftswandel, den ich erleben kann. Also den kann ich ja erleben, indem ich mit einem Jeep durch den Tagebau noch fahre. Ich kann ein Picknick mitten im Tagebau machen, also wo die Sanierung fortgeschritten ist. Ich kann da mit Quad unterwegs sein. Ich kann da wandern. Und wenn man dann so eine Wanderung im Tagebau macht und wir machen das, haben das gerade zu den Zeiten der internationalen Bauausstellung, also die diesen Prozess auch begleitet hat, gemacht, dann einfach mal so auf dem Boden eines Sees langlaufen und sagen, und wenn du in 10 Jahren mit deiner Familie vorbeikommst, fährst du dort oben mit dem Schiff lang und kannst runtergucken und sagen, und da unten bin ich mal lang gelaufen. Also das ist so ein richtiges Gefühl von Gänsehaut, wo man wirklich dasteht und dann lässt man so einen Ballon leicht nach oben steigen, so 10, 20, 30 Meter, je nachdem, wo man steht und sagt, und da wird mal die Wasserkante sein, könnt ihr euch das vorstellen? Mhm. Und ich glaube, so gerade diesen Prozess zu vermitteln, das ist viel, viel spannender, als nachher in die Landschaft zu kommen, wenn alles fertig ist. Es wird schön sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die spannendste Zeit ist die Zeit, die wir jetzt gerade erleben.
Naja, es ist einmalig natürlich. Ne?
Das kriegt man nicht wiederholt an der Stelle.
Ja, aber stimmt, das habe ich so noch gar nicht betrachtet. Ich habe so gedacht, könnte sich der Tourist, der potenzielle Tourist, daran stören, dass das dann so was, dass da was Künstliches entsteht? Aber wenn man das so betrachtet, wie Sie das darstellen, das ist natürlich eine spannende Reise und dann verstehe ich auch, wieso Leute wiederkommen wollen.
Ich formuliere es immer so, unsere größte Konkurrenz ist ja eigentlich Brandenburg vor der eigenen Haustür. 2000 Seen, warum sollte irgendjemand ins Lausitzer Seenland fahren? Kanäle habe ich genauso im Berliner Bereich, da kann ich von Berlin bis Hamburg fahren. Warum sollte ich hier in den Süden von Brandenburg fahren oder in den Norden von Sachsen? Und das ist es eben, dass ich wirklich sage, ich kann um jeden See Rad fahren. Ich habe um jeden See einen traumhaften Radweg asphaltiert. Ich habe überall den Blick auf den See. Wenn jemand mal am Bodensee Urlaub gemacht hat, dann weiß er, ich sehe diesen Bodensee so gut wie nie. Also ne, wenn ich da rumradle, denke ich immer, mein Gott, wieso sehe ich diesen See nicht? Und das habe ich natürlich diesen Vorteil, dass ich hier wirklich sage, ich kann den ständig entdecken für mich. Ne? Ja. Und kann natürlich die einzelnen Rundwege miteinander kombinieren. Dann haben wir natürlich den Vorteil, dass es eine ebene Landschaft ist. Ich formuliere es immer so, die Bordsteinkante ist die höchste Erhebung. Also es ist wirklich sehr flach einfach alles. Und von der Warte her ist das natürlich ein Traum. Und dann jedes Jahr, wenn ich wiederkomme, entdecke ich was Neues. Ja. Also wir merken es auch an den Gästen. Es sind Gäste, die sich auch bewusst mit dem Prozess der Veränderung auseinandersetzen. Für uns ist es normal, wer hier groß geworden ist, der sieht so eine riesigen Löcher und der weiß, die Kohle wird da rausgebuddelt, entweder es wird saniert, platt gemacht oder ich packe einfach Wasser rein. Aber alle anderen, die von woanders kommen, die stehen mit riesigen Augen da und sagen, wie kann man denn so eine Veränderung hier durchführen? Und das ist natürlich so ein Wettbewerbsvorteil. Jeder Touristiker sucht nach diesem berühmten Wettbewerbsvorteil, nach der Unterscheidung und den haben wir per se hier vor der Haustür.
Sie sind ja sicherlich viel unterwegs in der Welt, reisen vermutlich viel. Und hat der Begriff Heimat für Sie eine bestimmte Bedeutung in diesem Zusammenhang? Oder sagen Sie, als Tourismusfrau bin ich sozusagen gerne in der Welt zu Hause?
Um ganz ehrlich zu sein, ich bin gerne in der Welt zu Hause und nehme mir eigentlich auch wirklich diese Freiheit, wenn ich dann Zeit habe, mir einfach meinen Rucksack zu nehmen, loszufliegen und dann einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie eine Pauschalreise gemacht, obwohl ich sie ja immer vermarkten muss auch. Aber im Grunde genommen liebe ich es einfach, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und das Erlebnis vor Ort einfach kennenzulernen. Und man kommt dann einfach mit ganz vielen neuen Erfahrungen zurück. Und ich glaube, für einen Touristiker ist es einfach so, das sage ich auch immer zu unseren Auszubildenden, geh erstmal raus, mache deine Erfahrung und komm wieder, du bist um vieles reicher. Und ich glaube, man kommt dann einfach sehr dankbar auch zurück von der Welt. Aber man muss rausgehen, um es wahrzunehmen, was man eigentlich hat.
Und gab es den Moment auf diesen Reisen quer durch die Welt, dass Sie gesagt haben, eigentlich möchte ich lieber dort leben?
Nee, glaube ich nicht. Nein, den gab es nicht. Also ich bin wirklich, von Japan über Neuguinea, über Chile in allen Ecken unterwegs gewesen, aber es war eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, jedes Land hat was Besonderes, jedes Volk hat was Besonderes, aber trotzdem ist es, also diese Rauheit der Lausitzer, die finde ich dann schon doch spannend. Und das muss man ihnen ja wirklich lassen, wenn man hier in die Region kommt, wir sind schon besonders als Lausitzer, also ich glaube, sehr, sehr rau, sehr mürrisch vielleicht auch. Aber wenn man sie geknackt hat, dann sind sie liebevoll. Also das ist so,
das heißt, schon sehr speziell. Das heißt, liebe Hörer, wenn ihr hierher kommt, dann nehmt ein bisschen Zeit mit.
Ja, also die braucht man, glaube ich. Also und interessanterweise gibt es auch wirklich den Unterschied. Wir hatten ja erst davon gesprochen, von Sachsen und Brandenburg. Und diesen Unterschied merkt man im Lausitzer Seenland auch von der Mentalität, ob man in Sachsen ist oder in Brandenburg ist.
Also es gibt die gemeinsame Lausitzer Seenlandschaft, aber es gibt trotzdem noch eine magische Grenze.
Es gibt diese magische Grenze einfach wirklich, die Sachsen sind entspannter. Also die sind einfach entspannter. Ich persönlich merke es immer, wenn ich zu Beratung fahre. In Preußen fangen wir wirklich auf die Minute an. In Sachsen wird erstmal der Kaffeeklatsch gemacht. Da gibt es erstmal 5 Minuten, wo man sich unterhält. Und es ist einfach ein ganz anderes Wahrnehmen. Und so ist es auch teilweise für die Gäste, dass die natürlich das verschwimmt natürlich miteinander, aber es ist wirklich so, der Sachse ist einfach sehr, sehr gastfreundlich. Da ist der Brandenburger manchmal noch so ein bisschen, da muss er noch geknackt werden. Also eins muss man ja wirklich sagen, wir sind als Region eigentlich keine gewachsene Urlaubsregion. Und das muss die Region natürlich auch lernen. Und das merkt man, ne, wenn jemand aus Österreich kommt, der weiß, da sind einfach alle, ich sag mal, mit dem Gen der Gastfreundschaft geboren. Und da sind wir einfach noch nicht. Also es ist eine Industrieregion, die sich wandelt. Also wir haben nicht nur den Wandel der Landschaft, sondern wir haben ja auch den Wandel in den Köpfen. Das heißt, ich muss plötzlich von einem Bergmann, also es gibt so diesen Spruch, ich bin Bergmann, wer ist mehr? Das heißt, der Bergmann war immer ein sehr stolzer Mensch, weil wenn der nicht wollte, dann hat alle im Kalten gesessen und hat niemand Strom gehabt. Das heißt, der hat wirklich mit einem sehr aufrechten Gang da gestanden, hat gesagt, und ich bewege jetzt hier was. Und jetzt muss er plötzlich Dienstleister werden. Ne? Und das ist natürlich ein Prozess, in dem wir uns mittendrin befinden. Und der wird ein, zwei Generationen brauchen. Also den bewegt man nicht von heute auf morgen.
Also Sie beschreiben ja eine Mentalität, die doch sehr besonders ist und eine sehr starke Prägung erfahren hat durch den Tagebau, durch die Landschaft, durch die Umbrüche etc. Die kann ja sozusagen auch etwas sehr Spezifisches im Tourismuskontext bedeuten. Nimmt man die auf, also die Mentalität oder auch die Tradition, und sind sie Teil sozusagen einer Marketingstrategie?
Ich persönlich finde es wichtig, dass die Menschen, die hier leben und hier auch gearbeitet haben oder ihr Brot in der Kohle verdient haben, dass wir sie auch wirklich zu Botschaftern der Region machen. Das heißt, wir machen das wirklich sehr bewusst. Also der Slogan bei uns lautet auch vom Bergmann zum Seemann, und hier taucht Glück auf. Und dieses Glück auf hat natürlich auch eine doppelte Beziehung. Das ist der Spruch der Bergleute. Glück auf, ne? Das war der Spruch, wenn ich sozusagen in die Kohle marschiert bin, wenn ich an die Arbeit gegangen bin. Aber es ist natürlich für den Tourismus auch, hier taucht Glück auf, hier verändert sich was. Also hier entsteht eine neue Landschaft. Also das hat ja diese Doppeldeutigkeit. Mhm. Und trotzdem sagen wir aber vom Bergmann zum Seemann, um diesen Prozess halt mit rüberzubringen. Und wir sitzen ganz oft auch mit den alten Bergleuten zusammen, oder die machen natürlich auch die Stadtführung bei uns oder die Gästeführung, weil wenn die was erzählen, dann sind das ganz andere Geschichten. Mhm. Na, also wenn so ein alter Bergmann erzählt, was da unten im Tagebau abging, das kann niemand erzählen, der niemals da drin war. Klar verliert er sich teilweise vielleicht auch in Kleinigkeiten, aber es sind die Geschichten, die der Gast hören will. Und das finden wir ganz wichtig, dass wir das mitnehmen. Und ich persönlich denke auch, bei diesem Prozess muss ich auch die Jugend sehr intensiv mitnehmen oder auch die einheimische Bevölkerung. Deswegen machen wir momentan auch wirklich eine Kampagne, wo wir halt die Elemente, so das, was war einmal und was wird es sein, miteinander in Verbindung bringen, dass wir versuchen, diesem ganzen Thema auch Leichtigkeit zu geben. Und ich finde es einfach wichtig, dass Kinder von vornherein einfach diesen Prozess mitkriegen, dass die nicht irgendwann in 20 Jahren sagen, na, hier war ja schon immer, ich sag mal, Tourismus und hier waren schon immer Seen, sondern sie müssen wissen, wo sie herkommen.
Das wäre auch meine Frage gewesen, eben, also dieses Mitnehmen. Den Tourismusverband gibt es ja auch noch nicht so lange, ne?
2012, seit 2012, ja. Ich, ne?
Also dann wird da sozusagen ja etwas, es ist ja eine Vision, die man da eben verbreitet. Und sie müssen ja quasi nach außen kommunizieren in Richtung potenzielle Touristen, aber sie müssen auch irgendwie nach innen kommunizieren, in Richtung, ja, Bewohner oder auch Menschen, die das jetzt alles nicht so rosig finden, weil ihr persönliches Schicksal eben bedeutet Arbeitsplatzverlust. Mhm.
Also ich glaube, es entwickelt sich, so eine Tourismusverbände haben viel mehr die Aufgabe, wirklich so eine Managementfunktion für eine Region zu erfüllen. Also vom reinen Marketing bewegen wir uns weg. Meine Aufgabe ist ganz klar, wir arbeiten intensiv mit der Presse zusammen, versuchen intensiv auch Kontakte halt mit der einheimischen Bevölkerung hinzukriegen, weil ich glaube, an ihr vorbei kann man sowas nicht entwickeln. Also es gibt da ganz gute Beispiele. Es gab ja vom Jahr 2000 bis 2010 die internationale Bauausstellung in der Region. Die internationale Bauausstellung setzt ja an, indem sie wirklich diesen Landschaftswandel auch als Bauausstellung auffasst und hat diesen Prozess 10 Jahre lang begleitet. Und da sage ich immer, diese internationale Bauausstellung hat nicht dafür gesorgt, dass wir mehr Touristen bekommen, aber sie hat einen Wandel in den Köpfen auch der Politiker bewirkt, die plötzlich für sich entdeckt haben, dass es nicht darum geht, hier einfach Platz zu sanieren, sondern sich zu überlegen, wie kann ich einer Region ein Profil geben. Mhm. Ne? Also einfach auch zu sagen, was soll uns ausmachen? Also besondere Architektur, also dass man nicht einfach per se irgendeinen Aussichtspunkt hinbaut, sondern sich überlegt, zum Beispiel der rostige Nagel als Aussichtspunkt, dass der mit Materialien aus dem Tagebau gearbeitet wird, dass da einfach auch immer wieder versucht wird, die Geschichte aufzugreifen und dass man den Stadthafen natürlich so plant, dass der einfach auch die Möglichkeit gibt, eine Stadt zu öffnen zum Wasser hin. Mhm. Also es hieß Senftenberg am See und man hat, wenn man in Senftenberg unterwegs war, diesen See nicht gesehen. Mhm. Keiner hat es verstanden von außen. Die haben in der Innenstadt immer gefragt, mitten auf dem Markt, und wo ist denn jetzt der See? Die internationale Baustellung hat dann eben auch gesagt, ihr müsst natürlich so eine Stadt auch zum See öffnen. Ihr müsst diese Weite wieder reinkriegen, die ja die Landschaft ausmacht. Und so ein Stadtafen mit Wettbewerben, wo dann die Senftenberger hingehen und stolz drauf sind und ihren Gästen zeigen, hier, guck mal, und das ist jetzt unser Stadthafen. Und da sind wir angelangt. Und ich denke, das ist auch die Verantwortung, die die Politik hat, wirklich zu sagen, wir setzen hier einfach auch Ankerpunkte. Wenn ich hier sozusagen öffentlich investiere, führt es langfristig dazu, dass die Privatwirtschaft genauso investiert. Und dann kriege ich eine Entwicklung nach Region hin.
Und wie kann man das sagen? Wie ist da so generell die Stimmung? Ich meine, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann würde ich mich gleich glatt am liebsten bei Ihnen bewerben, weil es ersetzt ja wirklich toll, ne? Da hat man Lust, irgendwie mitzugestalten. Ist das ähnlich bei der Bevölkerung oder gibt es da noch Ambivalenzen?
Ich glaube, es ist ein bisschen differenziert zu betrachten. Also es gibt an den neuen Flächen, die entstehen, gibt es sehr viele Junge, die investieren. Also gerade so die Jüngeren, die, was ich immer toll finde, die einfach nicht diese Bedenken haben. Wir rechnen ja immer gleich durch und sagen, okay, wenn ich 5 Euro investiere, wie viel Schulden habe ich, was kann ich damit anstellen? Und die Jüngeren marschieren da los. Manchmal bezeichne ich so ein bisschen auch als Goldgräberstimmung. Man guckt, wo man gerade so seinen Claim abstecken kann, mhm, weil es sind zwar viele Seen, aber zum Schluss sind die Flächen natürlich relativ schnell auch verteilt. Und dann gibt es natürlich die damit zu tun haben, wenn der Arbeitsplatz wegfällt und sich verändern. Es sind natürlich in den letzten Jahren sehr viele aus der Region auch weggezogen, logischerweise, wenn ich keine Arbeit finde. Und da, wo es, glaube ich, auch in ganz Brandenburg fehlt, ist natürlich das ganze Thema Gastronomie. Das ist noch die ganz große Baustelle, einfach mal zu sagen, ich investiere jetzt hier an dem Radweg. Wir können es nicht garantieren, dass da jemand vorbeikommt. Aber ich sage immer, wer einfach eine pfiffige Idee hat und sich von anderen unterscheidet und nicht sozusagen die gutbürgerliche Küche macht, sondern sagt, ich habe hier was mit Pfiff, der schafft es. Also wir haben ein gutes Beispiel von einem, der hat sich an der Tagebaukante niedergelassen in einem Dorf Proschim, was eigentlich weggebaggert werden sollte. Und der hat einfach, ich sag mal, 100 Meter vom Tagebau weg, hat er gesagt, ich packe jetzt hier eine Flammküchlerei hin. Ich mache jetzt hier ganz leckeren Flammkuchen und es gibt nichts anderes außer Flammkuchen bei mir. Den gibt's top gemacht und da kriege ich im Sommer natürlich keinen Platz. Er hat halt die Nische für sich entdeckt und hat gesagt, ich muss was Besonderes liefern. Ja. Oder wir haben jemanden, der hat investiert in Geierswalde. Und die hat einen Leuchtturm dorthin gebaut und hat gesagt, klar, wenn ich jetzt ins Seenland fahre, dann ist meine Gastronomie, ist eine ganz normale Gastronomie mit einem Leuchtturm. Und das ist natürlich der Ausflugstipp. Das ist das Wichtige. Ich muss mir überlegen, was will ich tun und dann mit voller Kraft oder gar nicht. Ich sag mal, das Besondere im Seenland sind ja auch so schwimmende Architektur, ne? Häuser aufs Wasser bringen und die einfach mal. Und da ist es so, dass das die Übernachtung, so ein Haus, einfach mal 200 Euro die Nacht kostet und es funktioniert. Es ist ein gigantischer Spielkasten, ne? Mhm. Sandgrube. Ich kann mal das umsetzen, wo ich sonst sage, ach, wer kann das schon machen?
Sie haben ja auch persönlich Bezüge zum Tagebau, weil Sie dort gearbeitet haben. Aber Sie sind ja auch hier so in der Region groß geworden, in der Nähe von Senftenberg.
Genau, ich habe die Seite des Sees gewechselt, könnte man sagen. Also jetzt würde jeder sagen Touristiker und nur die Seite vom See gewechselt. Nein, 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 ich war zwischendurch auch schon noch mal weg gewesen. Also wie gesagt, auf der anderen Seite vom See groß geworden, war auch dabei, als der erste See eröffnet wurde damals, also der Senftenberger See 73. Habe dann ein Jahr vorm Studium im Tagebau gearbeitet und mein Hauptjob war in der Entwässerung und es war ein Traumjob. Also ich hatte ein Fahrrad, einen Eimer, eine Stoppuhr und bin von einer Pumpe zur nächsten gefahren, habe geguckt, ob die Pumpen richtig funktionieren und wenn ich schnell war, war ich im Sommer durch, habe mit meinem Buch in der Sonne gelegen und der Tag war erledigt gewesen. Ne? Wenn man normal sich bewegt hat, dann war das natürlich eine andere Nummer. Natürlich gab es auch die Zeiten im Winterkampf dann, wenn man auf der F60 zuständig war, wenn irgendwie sich ein Stein verirrt hatte, dann musste man bei klirrender Kälte raus und das Ganze, das Band befreien und so. Also das gab schon alle Facetten. Für mich war klar, nach diesem Jahr, und ich bin zum Studium gegangen, dass ich im Tagebau nicht arbeiten will, weil das ist wirklich ein Knochenjob. Und das muss man wirklich sagen, das, was dort geleistet wird, das ist schon harte Arbeit. Aber ich glaube, das war schon geschickt, dass man immer gesagt hat, vor dem Studium muss man ein Jahr arbeiten, um einfach mal wirklich wahrzunehmen, was wirkliche Arbeit ist. Und für sich zu sagen, wo will ich denn hin? Also das heißt, ich habe da ein Jahr gearbeitet, dann bin ich nach Freiberg gegangen und habe Ökonomie Bergbau studiert. Bin dann wieder zurück in die Region gekommen und war dann für die Planung und Abrechnung zuständig. Dann kam die Wende und dann gab es ja plötzlich ein neues Segment, nämlich das Segment Reklamation. Das gab es zu DDR-Zeiten ja nicht. Ich war dann Leiter der Reklamationsabteilung und wir haben uns dann immer die Karten gelegt. Also reklamiert wird ja nicht ein Bündel Kohle, sondern ganze Züge werden reklamiert, ne? Also dass der Zug zu viel Abrieb hat, also zu viel abgerieben ist halt, ne? Dass man zu viel Staub hat oder so. Und dann haben wir uns immer ganz genau überlegt, mit welchem Auto fahren wir, mit dem Ostauto, mit dem Westauto, junger Frau, ältere Frau. Das war schon ganz klar Kundenservice, ne? Also schon Vorbereitung für den Tourismus, was erwartet mich da? Und da ist es nun so, wenn Sie da auf so einem alten Kohlehof sind und Ihnen so ein alter Inhaber von einem Kohlehof entgegenkommt und Ihnen fast die Kohle um die Ohren wirft, weil er sagt, das ist nicht die Qualität, die ich haben will. Und wenn Sie dann runtergehen und sagen, ach, wir haben alle zusammen einen Schnaps getrunken und die Welt ist wieder in Ordnung, wir haben uns da irgendwo geeinigt, war schon eine spannende Zeit. Aber dann begann auch die Zeit des Sozialabbaus, war ja dann genauso da. Und da war es dann so, dass ich mit zu den Jüngsten zählte. Und dann hatte ich einen sehr guten Chef, der zu mir gesagt hat, du kannst hier noch 1-2 Jahre bleiben, aber du bist eine der Ersten, die gehen wird. Daraufhin habe ich dann die Möglichkeit genommen und bin selber gegangen und bin nach Chemnitz gegangen und habe nochmal ein Jahr Marketing studiert. Und parallel in Dortmund noch ein Jahr Eventmanagement. Und bin dann zurückgekommen in die Region und habe gesagt, so, jetzt bin ich ausgebildet, jetzt lasst mich arbeiten. Und da war es dann aber so, dass ich dann auch wirklich erstmal arbeitslos war, ein Vierteljahr. Und dann hatte der Tourismusverein hier in Senftenberg diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ausgeschrieben. Und dann hatte ich mich da um einen Mitarbeiterjob beworben und dann habe ich so geguckt und habe gedacht, nee, da kriegst du ja weniger Geld, als du dein Arbeitslosengeld von der Kohle kriegst, weil das war ja wirklich nicht das schlechteste Geld. Aber dann bin ich da hingegangen und habe dann sozusagen als ABM in der Touristinformation angefangen und dann habe ich mich nochmal auf die Bank gesetzt und habe nochmal bei der IHK den Tourismusfachwirt nochmal nachgemacht. Also weil ich gesagt habe, na irgendwie wenigstens ein bisschen Ahnung von Tourismus muss ich ja dann schon nochmal haben. Also Tippeltappeltour, das heißt, ich weiß über die Kohle Bescheid, aber ich weiß auch, was in der Touristinformation zumindest gemacht werden kann. Natürlich nicht mehr jetzt mit dem heutigen Standard, da stecke ich nicht mehr im Detail drin. Aber ich glaube, so von den Erfahrungen ist es einfach wichtig, das alles mal mitgemacht zu haben.
Naja, und vor allem, Sie waren ja immer auch ganz nah an den Menschen dran. Also den, wie sagt man immer so schön, den Menschen aufs Maul schauen. Ja. Also ob es jetzt der Bergbau war oder auch der genervte, gestresste Tourist oder das ist, glaube ich, ganz wichtig, das kennengelernt zu haben.
Ich finde es einfach wichtig, damit man weiß, wie man mit dem Thema umgehen kann und ja, sich auch auf das einstellen kann, wie kann ich mit den Leuten einfach auch kommunizieren. Ich erinnere mich dran, wir hatten in Senftenberg den Traditionsverein für die Bergleute gegründet und da habe ich eine flammende Rede gehalten und habe gesagt, Männer, euch brauchen wir als Gästeführer und, ne? Und nächsten Tag habe ich dann in der Zeitung gelesen, dass ich Mitglied geworden bin und dann habe ich gedacht, jo, das sind die Bergleute, die haben nicht einfach mal gleich zwangsvergattert, aber das war in Ordnung gewesen, ne? Also dass man dann sagt, ja, ich bin da jetzt Mitglied, aber ich kann dann halt wirklich auch mit den alten Bergleuten, kommt man dann halt ins Gespräch. Also die machen für uns ja auch mal so eine Gästeführung oder so. Und das muss einfach auch sein an der Stelle.
Da haben Sie schon den Heimvorteil.
Ja.
Schon.
Ich glaube, das wird schon wahrgenommen, aus, ob man erstens aus der Region kommt, zweitens, ob man weiß, wovon man redet. Ich glaube, das öffnet schon viele Türen, also das macht schon ganz viel aus.
Ja, ja. Also. Wir haben jetzt ja eben so ein paar Gespräche schon geführt und da ging es dann, ob wir das jetzt bewusst gefragt haben, war gar nicht so. Häufig kam das gerade von Einheimischen. Es gibt diesen großen Zuzug aus Berlin vor allem in den ländlichen Raum Und eigentlich war da immer so, also die respektieren uns nicht. Liebe Städter, integriert euch, war eigentlich immer so die Botschaft. Und worauf ich aber hinaus wollte, es wurde dann immer gesagt, das traditionell Brandenburgische soll uns nicht genommen werden. Aber so eine ganz klare Auskunft, was das jetzt eigentlich ist, haben wir nie bekommen. Und vielleicht gibt es auch nicht das Brandenburgische.
Ich glaube, das ist für die Lausitz nochmal anders, weil die Lausitz war per se immer eine Zuzugsregion und eine Wandelregion. Sie hatte nie dieses, ich bin Lausitzer, wer ist mehr, sondern wenn man sich das anguckt, haben ja bestimmte Städte jetzt, die Lausitz jetzt auch geprägt, nimmt man sich mal einfach Hoyerswerda. Das ist eine Stadt, die einfach aus der Platte gebaut wurde, wo aus ganz Deutschland die Leute zusammengekommen sind, nur weil sie dort natürlich zum Arbeiten gekommen sind. Ne? Also die Lausitz waren immer irgendwie zugezogen und haben x Wandel mitgemacht. Und von der Warte her sind sie nicht per se der normale Brandenburger, den ich ansonsten mit der Uckermark vergleichen kann. Also die Uckermark, die ist ja wirklich, glaube ich, sehr bodenständig und anders unterwegs. Ja. Und wenn man sich das anguckt oder das Seenland oder Spree oder den Fleming, da habe ich natürlich den Zuzug von Berlin, aber Berlin schwappt gar nicht so sehr in die Lausitz rein. Also für den Berliner ist ganz oft hinter dem Spreewald Schluss. Also das ist so ein Phänomen, wo wir mal sagen, es kann doch nie sein, der Zug fährt doch bis Senftenberg. Wieso ist da in Lübbenau Schluss? Also da ist wirklich so diese marginale Grenze, also die ist irgendwie da. Warum auch immer diese Grenze da ist, wir kriegen viel leichter sächsische Gäste als Berliner Gäste. Gefühlt ist es ganz weit weg, die Lausitz oder das Lausitzer
Seenland. Und was ich jetzt ein paar Mal gehört habe, ach so, das ist noch Brandenburg?
Ja.
Also viele denken dann auch, das ist schon eigentlich Sachsen.
Das naja, es ist, also wir merken das ja auch, wir sind ja wirklich, also ich bin auf der anderen Seite vom See, sind es dann sozusagen noch so, anderen Seite hört sich immer gut an vom See. Also sind es im Grunde genommen noch 2 Kilometer nach Sachsen. Und für uns war immer Sachsen überhaupt kein Problem, ne? Also dieses Pendeln, also in Brandenburger Schüler gehen ganz klar auch in Sachsen zur Schule und so weiter. Also das ist jetzt nicht wirklich so diese Grenze. Und ganz viele sind auch der Meinung, okay, wir gehören schon wieder so ein Stück zu Sachsen mit dazu. Die Sachsen denken teilweise, eigentlich sind wir Brandenburger. Also dieses, wer sind wir, das wechselt da immer ganz intensiv.
Naja, das sind ja dann auch so letztlich so politisch gezogene Grenzen, ne? Oder Verwaltungs, wie auch immer, politisch.
Ja, es ist politisch eigentlich vieles gewollt. Also so wie wir jetzt natürlich diesen Strukturwandel gerade für die Lausitz machen. Und für mich wäre die Lausitz eigentlich so definiert, dass ich sage, wenn es Strukturwandel Lausitz heißt, dann heißt es per se, sind es die Orte, die irgendwie von der Kohle betroffen sind. Aber politisch wird die Lausitz definiert von Königs Wusterhausen bis nach Zittau, bis zum Zittauer Gebirge, bis zur tschechischen Grenze. Das ist so der Bereich, der sozusagen vom Strukturwandel auch Gelder mitnehmen wird. Und da fragt sich natürlich der hier wirklich in der Kohle gearbeitet hat, was hat Königs Wusterhausen bitteschön denn mit der Lausitz zu tun? Oder der in Zittau, im Zittauer Gebirge sagt, ich habe doch nichts mit Strukturwandel und Kohle zu tun. Ja. Und jetzt versucht man sozusagen, diesen Prozess zusammenzukriegen und daraus eine Lausitz zu machen, wo ich sage, du kannst Lausitz nicht von oben verordnen. Deswegen dieses Thema, was ist die Lausitz? Ja. Dass jemand sagt, ich bin Lausitzer statt ich bin Spreewälder, das glaubt doch niemand. Also wer Spreewälder ist, der wird doch nicht sagen, ich bin Lausitzer. Obwohl er Lausitzer ist, der wird sich immer als Spreewald darstellen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es langfristig so sein wird, dass man 3 starke, auch touristische Marken hat. Das wird der Spreewald sein, das Lausitzer Seenland und die Oberlausitz. Und wenn man dann versucht zu sagen, also wir haben die touristische Marke Lausitz mit ihrer Vielfalt und die versuchen wir jetzt zu vermarkten, tue ich mich sehr, sehr schwer damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so, man kann, glaube ich, auch so eine Identität nicht politisch verordnen. Man muss in so einem Prozess zuallererst auch mal sich die Innen- und die Außensicht holen. Ne? Also einfach mal innen wirklich fragen, wer fühlt sich wann wie als Lausitzer? Was macht für dich die Lausitz aus? Bist du überhaupt Lausitzer oder bist du Oberlausitzer und sagst, Lausitz per se ist nicht mein Thema? Und das Zweite natürlich auch, was verbindet jemand von außen mit der Lausitz? Gibt es für ihn diese Lausitz oder gibt es für ihn eine Oberlausitz, einen Spreewald und noch eine dritte Marke? Was gibt es eigentlich? Weil ich glaube so per se, klar kann man Marken kreieren, aber man muss bei solchen Sachen einfach auch immer gucken, wo machen bestimmte Marken Sinn und welche haben auch eine Chance, wirklich auf dem Markt nachher zu bestehen.
Ja, und sie müssen ja auch glaubwürdig bleiben und authentisch.
Genau, ich meine, im Tourismus sprechen wir immer von Produktehrlichkeit und das muss ich mit einer Marke dort an der Stelle genauso machen.
Aber mich würde mal interessieren, dann wird denn Ihre Stimme gehört, beziehungsweise wie sind Sie dann so in diese politische...
Also wir sind als, interessanterweise ist es so, dass wir als Tourismusverband Lausitzer Seenland gefühlt das kleine Labor der Lausitz sind. Also man hat immer so das Gefühl, ach, Frau Winkler und ihre Mannschaft, die kriegen das ja schon hin, gerade länderübergreifend, ne? Weil wir haben ja diesen Spagat, den wir täglich machen, also dass wir pari pari besetzt sind vom Vorstand, Hälfte, Hälfte Sachsen, Brandenburg. Also wir versuchen das schon sehr ausgleichend zu machen und wir sind immer so dieses Beispiel, es funktioniert ja länderübergreifend und dadurch sitzen wir gefühlt an sehr vielen Tischen zurzeit, was natürlich auch fordert, aber es ermöglicht uns natürlich auch in Strukturprozessen mit am Tisch zu sitzen.
Da habe ich noch eine Frage, weil mich interessiert, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit der Lausitz zu tun, aber mich interessieren immer Frauen in Führung. Mhm. Führen Frauen anders?
Ja.
Nämlich wie?
Ich glaube, sie haben einen höheren Anspruch an sich selbst. Sie sind härter auch zu sich selbst, würde ich sagen. Also Frauen in Führung müssen sich immer beweisen. Deswegen haben sie auch so einen Qualitätsanspruch, der schon manchmal ein bisschen sehr anstrengend sein kann, weil sie immer versuchen, alles perfekt zu machen und alles irgendwie hinzukriegen. Wo man vielleicht mal so sich schüttelt und sagt, naja, dann hat's nicht geklappt und fertig. Und eine Frau, die ärgert sich dreimal, wenn es irgendwo nicht geklappt hat. Und diesen Anspruch, den stellt man natürlich auch an Mitarbeiter. Und man fragt sich dann natürlich, warum marschieren die nicht mit? Aber ich glaube auch den Unterschied, den Frauen machen, dass sie sehr bewusst gucken, wer kann was. Also das finde ich immer ganz wichtig. Also dass man wirklich sagt, ich kann auch loslassen, wenn derjenige in dem Bereich fit ist, dann soll er das machen. Und er braucht nur zu mir kommen, wenn er eine endgültige Entscheidung haben will. Aber ansonsten kann der losmarschieren. Das finde ich immer ganz wichtig. Also wir haben es bei uns auch so, ich sage, die Tür ist immer offen, aber ich arbeite nicht für den Mitarbeiter. Das heißt, der muss schon mit Ideen reinkommen. Ne? Ja, weil ich finde immer, wenn dann jemand durch die Tür kommt und sagt, Frau Winkler, ich komme hier nicht weiter, dann sage ich, wissen Sie was, ich habe hier 12 Projekte, 20 Projekte, 30. Ich kann jetzt nicht mich jedes Mal in so ein Projekt reinversetzen, sondern ich will einfach, dass derjenige sich dann damit auseinandersetzt und sagt, bis hierhin bin ich gekommen, hier hätte ich die 2, 3 Ideen oder können wir mal uns in der Gruppe zusammensetzen und das miteinander diskutieren. Dann funktioniert das alles. Ja. Aber das finde ich immer ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch so dieser Anspruch, den die Frauen dann so ein bisschen haben.
Brauchen wir denn eine Frauenquote?
Nee.
Das ist wirklich, ich hab innerlich jetzt so Wetten abgeschlossen, weil ich das ganz oft höre von Frauen, die eigentlich in Führungspositionen sind, die dann sagen, nein, wir brauchen, also die genau das beschreiben, auch wie schwer das ist vielleicht gewesen, so in der persönlichen Entwicklung, und trotzdem sagen, nein, keine Quote.
Glaubt es nicht, dass ich die Quote brauche, weil ich glaube, so eine Frauenquote würde es nicht besser machen. Ich glaube, das macht es ja nicht leichter für die Männer, damit umzugehen. Mhm. Weil man hätte dann immer so diesen Druck, ich bin jetzt hier drin, weil es diese Quote gibt. Das macht mir ja dann noch ein schlechtes Gewissen. Das will ich dann an der Stelle aber nicht mehr haben. Ne? Also.
Führen Ostdeutsche aufgrund dieser gesammelten Wendeerfahrungen, Transformationserfahrungen, Transformationskompetenzen auch anders?
Das ist eine gute Frage, die habe ich mir noch nie gestellt.
Wir hatten mal in einem Gespräch, wurde uns gesagt, der Ostdeutsche macht und denkt und der Westdeutsche denkt und macht.
Also das ging, ja, so ein bisschen darum, dass die Westdeutschen immer so Konzepte wollen und schreiben und machen und aber nie zum Handeln kommen, sondern sozusagen.
Ja, während der Ostdeutsche ist eher ein Macher.
Mhm. Aber er vergisst, sich darzustellen. Weil er ja damit
naja, weil das 13. Jahr Schauspielunterricht ja fehlt, ne?
Genau.
Nee, also das ist auch so ein Thema, was wir auch lernen mussten und wo ich immer sage, wir müssen lernen, uns zu verkaufen. Wir können im Grunde genommen wesentlich weniger machen. Wichtig ist nur, wir müssen uns richtig verkaufen. Aber da tut sich auch Brandenburg sehr schwer, finde ich immer. Also Brandenburg könnte sich noch viel besser verkaufen. Aber was im Osten sehr gut geht, nicht nur jetzt Leitungserfahrung, sondern grundsätzlich ist improvisieren, schnell handeln und irgendwie eine Lösung finden. Also ich finde das immer faszinierend, wenn wir irgendwo zum Messeaufbau sind. Wir bauen ja unseren Messestand immer alleine auf und wir wissen, da ist eine Schraube, die ich ranschrauben muss und fertig, ne? Und wir wissen, wie man improvisiert und so weiter. Wir kriegen immer einen Messestand aufgebaut und na, dann haben wir doch Situationen, wo dann andere Kollegen aus anderen Bundesländern dastehen und warten, bis der Messebauer kommt. Sag ich, mein Gott, die drei Schrauben hätte ich doch schon längst angebaut gehabt, ne? Gemeinsam was bewegen. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Phänomen so im Osten, dass man es auch gemeinsam macht, dass auch klar ist, wenn hier eine Lieferung kommt mit 20 Paletten Ferienjournale, dass da der Chef genauso mitarbeitet wie der Lagermitarbeiter und dass dann einfach mal 2 Stunden hintereinander die Kisten geschleppt werden. Ich glaube, das gehört einfach im Osten auch so ein bisschen mit dazu. Ja.
Wie sieht für Sie das Lausitzer Seenland in 30 Jahren aus?
In 30 Jahren? Wir haben zumindest alle Seen geflutet, aber die Künstlichkeit ist noch erkennbar. Das ist mir ganz wichtig. Wir haben besondere Architektur, die das Seenland ausmacht. Also nicht irgendwas Hergepflanztes, sondern hoffentlich hat sie sich dann wirklich auch durchgesetzt. So ein Stückchen ganz eigene Architektur, schlicht eher so Richtung Bauhausstil. Wir haben Vermieter, die damit auch ihr Geld verdienen. Ja, wir haben nicht mehr 800.000 Übernachtungen, sondern 1,5 Millionen. Die haben wir, das ist unser Ziel. Und wir haben wieder einen Zuzug an der Bevölkerung, die auch stolz auf die Landschaft ist.
Und Ihre Vision für Brandenburg?
Brandenburg wird für sich ein Stückchen Stolz mal entdecken. Brandenburg hat aber nicht ein Gemisch für Brandenburg, sondern wir haben starke Marken, die auch das Brandenburg prägen. Ich sag mal so, wenn man jetzt hört, die eBay-Werbung funktioniert mit der Uckermark, das finde ich schon mal toll, ne, wenn das so funktioniert. Also, dass man wirklich für Brandenburg es schafft, dass so wie der Spreewald, dass es wirklich auch der Fleming oder das Havelland so eine Marken sind, die als solches wahrgenommen wird, wo klar ist, ja, die gehören zu Brandenburg, aber die sind auch so stark, dass sie wirklich auch das Gesicht eines Bundeslandes prägen können.
Mhm. Toll, toll. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank
sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank. Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht. Obwohl Sie ja nur zuhören durften. Ich habe Sie zugetextet.
Wir hören sehr gerne zu. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann teile diese Folge mit deinen Freundes, Bekannten und Kollegen im Kreis.
Auf unserer Website www.brandenburg.lang hörst du jede Woche eine neue Folge unserer Gesprächsreihe.
Abonnieren kannst du den Podcast natürlich auch über die einschlägigen Plattformen wie Apple Podcasts, Pocket Casts, Spotify, um nur einige zu nennen.
Bei Facebook und Instagram findest du uns unter @brandenburg.lang. Wir freuen uns über deine Likes und Kommentare.
Diese Reihe wurde produziert durch das Theaterkollektiv Theaterland und gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung im Programm Miteinander reden.
Du hörst uns nächste Woche wieder.
Bis dahin,
schöne Woche.